Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich möchte es nicht zu Hause machen. Ich finde, das klingt schon so, als wenn man anschließend nur Probleme damit hat. Elektromagnetischer Puls. Es klingt irgendwie ein bisschen gefährlich und auch wirklich so, dass man denkt, ach, geh doch lieber woanders hin. Wir werden uns gleich mit den elektromagnetischen Pulsen mal hier genauer beschäftigen. Und Johannes Döbbelt ist heute Abend auch wieder der Mann an meiner Seite hier im Studio.
Hallo.
Du weißt aber zumindest schon mal, was es ist, ne?
Ja.
Ist es so unangenehm, wie ich vermute?
Es kann sehr unangenehm werden. Ah. Es kann sogar als Waffe benutzt werden. Das sind elektromagnetische Wellen, die quasi sämtliche Elektronik lahmlegen können. Gibt es auch in ein paar Filmen übrigens, wo das schon mal drin vorkam. Ocean's 11 zum Beispiel, wo die mit dem Ding ja irgendwie halb Las Vegas lahmgelegt haben.
Ach stimmt, da geht überall das Licht aus.
Genau, da gab es keinen Strom mehr. Und ich dachte bisher immer, das wäre nur Hollywood-Fiktion, aber sowas gibt's wirklich.
Sowas gibt's wirklich. Na gut, dann gucken wir uns das doch gerne nochmal gleich an. Hier in der Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Und das hier geht jetzt schon seit Tagen so, und zwar in Barcelona. Menschen schlagen auf Töpfe mit Löffeln oder gegen Balkongeländer, um für das Referendum zu protestieren. Am Sonntag soll es das ja geben in Katalonien, um über die Unabhängigkeit zu Spanien abzustimmen. Die Regierung in Madrid sagt, Moment mal, diese Abstimmung ist illegal. Und die Regionalregierung von Katalonien in Barcelona sagt, das ist nicht illegal, das ist unser gutes Recht und wir ziehen das durch. Zwei Tage vor dem Referendum gucken wir nochmal nach Barcelona zu unserem Korrespondenten Marc Dugge. Marc, mit welchem Gefühl gehst du eigentlich in dieses Wochenende?
Naja, in den kommenden zwei Tagen wird sich sicherlich die Stimmung hier noch ein bisschen mehr aufheizen. Es wird sicherlich noch einige Demonstrationen geben, einige Kundgebungen. Alle sind dann doch bereit, hier auf die Straße zu gehen von den Anhängern. Die machen abends hier auch kräftig Lärm. In der ganzen Nachbarschaft wird zum Beispiel abends auf den Balkons auf Töpfe eingehauen, um sozusagen auf sich aufmerksam zu machen und das Recht abzustimmen, einzufordern, damit ganz lautstark. Wir hoffen natürlich auch alle, dass es irgendwie gewaltfrei bleibt. Bisher ist das hier alles sehr ruhig und friedlich, aber es kann natürlich sein, dass sich das eine oder andere noch hochschaukelt. Und es gab auch Meldungen in der spanischen Presse, dass Autonome oder Rechtsextreme sich hier nach Barcelona begeben würden. Bisher haben wir davon nichts gemerkt, aber muss man natürlich alles immer einkalkulieren, dass das passieren könnte.
Lass uns doch mal gucken darauf, was die spanische Zentralregierung eigentlich im Moment unternimmt, um eben aus ihrer Sicht dieses illegale Referendum zu verhindern. Was machen die?
Ja, die sind schon seit einigen Tagen dabei, dieses Referendum de facto unmöglich zu machen. Sie sagen zum Beispiel, wir sperren die Wahllokale ab. Das sind in allererster Linie ja Schulen, in denen gewählt werden soll am Sonntag. Die werden abgeriegelt, auch im Umkreis von 100 Metern darf nicht abgestimmt werden. Man hat offenbar Angst, dass man dann vielleicht auf der Straße einfach wählen wird. Das ist so das eine. Es wurden auch alle möglichen Wahlzettel schon beschlagnahmt, Millionen Wahlzettel. Es sind auch einige Urnen gefunden worden, von denen man aber nicht weiß, ob die wirklich für das Referendum gedacht waren. Aber ja, der spanische Staat versucht alles, dieses Referendum zu verhindern und diesen Tag auch einigermaßen ruhig über die Bühne zu bringen. Deswegen sind auch tausende zusätzliche Polizisten hier nach Barcelona angereist, die in Katalonien dafür sorgen sollen, dass dann wirklich die Wahllokale dicht bleiben. Nicht, dass die lokale Polizei dann vielleicht doch ein Auge zudrückt. Da hat man doch ein bisschen Angst davor in Madrid.
Dann gucken wir jetzt auf die andere Seite. Was macht die katalanische Regionalregierung? Weil die wollen ja auf jeden Fall dieses Referendum durchsetzen. Wie versuchen die das?
Die versuchen es, indem sie alle Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen irgendwie bieten. Sie haben heute Nachmittag eine Pressekonferenz abgehalten. Die Vertreter der katalanischen Regierung haben dort auch die Urnen präsentiert, die es geben wird. Das sind keine durchsichtigen Urnen, sondern das sind Plastikcontainer aus China, die offensichtlich irgendwie schon in die Orte gekommen sein sollen und die dann als Urnen dienen sollen. Sie sagen, es sollen also über 5,3 Millionen Katalanen abstimmen können am Sonntag. Es soll sich keiner daher Sorgen machen. Man könnte im Internet auch nachschauen, was das entsprechende Wahllokal ist. Also sie geben sich offensichtlich sehr viel Mühe zu vermitteln. Wir haben das alles im Griff und es wird alles wie geplant stattfinden am Sonntag. Ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich auch so passiert.
Jetzt melden sich ja auch prominente Stimmen über Twitter, beispielsweise Edward Snowden oder Julian Assange. Die twittern jetzt eher pro Referendum, also so nach dem Motto, lass die Leute doch einfach abstimmen. Wie sieht man in Spanien diese Einflussnahme von außen?
Ja, man nimmt sie schon wahr und die Zeitung El País hat auch groß über die Einflussversuche von russischen Hackern berichtet, auch über die Mithilfe, was zum Beispiel diese ganzen Websites angeht. Denn über 140 Websites sind ja gesperrt worden, die bei der Abstimmung beim Referendum unterstützen sollen. Aber es wurden dann flink irgendwelche neuen Adressen aufgemacht, die teilweise auch wohl in Russland ansässig sind. Und offensichtlich gibt es da also heftige Hilfe und durch russische Bots und Fake-Profile wird wohl auch sichergestellt, dass diese Tweets von Assange und auch von Snowden dann hohen Verbreitungsgrad finden. Also man nimmt es schon wahr, aber es sind sonst nicht sehr viele Prominente, die sich zu dem Thema jetzt öffentlich äußern wollen.
Wir haben jetzt noch gelesen, dass das Auswärtige Amt Urlauber in Katalonien zur Vorsicht rät. Welche Plätze würdest du jetzt eher meiden am Wochenende? Oder wo sagst du, naja, da könnte es vielleicht unruhig werden?
Ich glaube, man muss einfach sehr, sehr aufmerksam sein und gucken, was sich entwickelt. Das ist momentan ganz schwer vorherzusagen. Sicherlich wird es Menschenansammlungen geben in der Innenstadt, rund um die Plaza de Catalunya, kann ich mir vorstellen, rund um die Universität. Auch an der Generalitat kann es voll werden, in bestimmten Parkanlagen hier auch in Barcelona. Aber ich denke, das ist alles wirklich im Fluss und das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist in Barcelona, dass sich da jetzt irgendjemand Sorgen machen muss. Aber sicher, man muss ein bisschen einfach aufpassen und gucken, was auch in den lokalen Medien berichtet wird.
3 Tage vor der geplanten Abstimmung zur Unabhängigkeit in Katalonien ist noch vieles unklar. Aktuelle Eindrücke von unserem Korrespondenten Marc Dugge.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr schon mal Matrix gesehen habt oder Ocean's 11 oder James Bond GoldenEye, dann wisst ihr, es gibt so Superwaffen. Und das sind Superwaffen, die die komplette Elektronik einer Stadt oder von einem ganzen Land lahmlegen können. Dann geht gar nichts mehr. Und diese Wunderwaffen funktionieren mit elektromagnetischen Pulsen oder Impulsen. Kurzform EMP. Das ist aber nicht nur Fiktion. Südkorea befürchtet jetzt schon länger, dass Nordkorea solche EMPs nutzen könnte, um eben Südkorea lahmzulegen. Und deshalb überlegen die Banken und Behörden im Land, sensible Daten ins Ausland zu schaffen. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich nochmal näher mit diesem Thema beschäftigt. Johannes, also wie funktioniert denn jetzt so ein elektromagnetischer Impuls?
Grob vergleichbar ist das Ganze mit einem Blitz. Also wenn der irgendwo einschlägt, dann entsteht ein elektromagnetisches Feld drumherum. Und dieses Feld kann dann zum Beispiel in Leitungen oder Kabeln hohe Spannungen und Hitze erzeugen. Und wenn du Pech hast, ist dann am Ende dein Fernseher oder dein Laptop kaputt, der angeschlossen ist ans Stromnetz. Und damit wären dann eben auch deine gespeicherten Daten weg. Und genau das befürchten eben die Südkoreaner gerade.
Okay, und Waffen, die sowas können, die sind dann noch ein bisschen stärker als ein Blitzeinschlag?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, so einen elektromagnetischen Puls als Waffe einzusetzen, vor denen eben einige in Südkorea gerade Angst haben. Erste Möglichkeit ist, man zündet eine Atombombe in großer Höhe über eine Stadt. Das Interessante dabei ist, die Schäden durch die Explosion oder durch die Radioaktivität werden dabei gar nicht so groß, weil es eben so hoch ist. Aber auch eine gezündete Atombombe erzeugt eben diese elektromagnetischen Wellen und die können sich dann viele hundert Kilometer weit ausbreiten und die Stromversorgung in großen Städten zum Beispiel ruckzuck lahmlegen. Aber auch alle anderen elektronischen Sachen, also Server mit wichtigen Daten, Handynetz, Zugverkehr, Energieversorgung, Krankenhäuser, das alles wäre gefährdet. Wie das jetzt genau auf den Menschen wirkt, so ein starker Impuls ist noch nicht so gut erforscht, aber zum Beispiel hätten auf jeden Fall Leute mit einem Herzschrittmacher Probleme, denn der wird dann auch nicht mehr richtig funktionieren.
Und was wäre die andere Möglichkeit, so eine elektromagnetische Waffe einzusetzen?
Die zweite Variante ist deutlich kleiner, da explodiert dann nichts wie bei der Atombombe, sondern das ist so eine Art Maschine, die besonders starke Mikrowellenstrahlen aussenden kann. Und auch die können so einen elektromagnetischen Puls erzeugen, hat mir Hans-Joachim Schmidt erklärt, der ist Atomwaffenexperte bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
Da haben die Militärs zum Teil Geräte, die bis in Terawattstärke senden können, um halt in einem bestimmten zielgerichteten Bereich die gegnerischen Computer vor allen Dingen auszuschalten.
Insgesamt ist aber noch sehr wenig über diese Geräte bekannt. Soll es aber auch wohl schon in Koffergröße geben, also wirklich ziemlich klein. Da ist dann die Reichweite deutlich geringer als bei so einer Atombombe natürlich. Das heißt, man müsste dann mit so einem Koffer schon sehr nah zum Beispiel an so ein Rechenzentrum ran, wo dann viele Server stehen, die man damit beschädigen möchte.
Ist denn so eine EMP-Waffe überhaupt schon mal eingesetzt worden?
Nicht bekannt zumindest. Also was bekannt ist, dass die Amerikaner das mal getestet haben, und zwar die Atombomben-Variante. 1962 haben sie in knapp 400 Kilometern Höhe eine Atombombe über den Pazifik gezündet. Damals gab es ja mehrere solcher Tests. Und der elektromagnetische Puls hat dann tatsächlich alle elektrischen Geräte in einem großen Umkreis lahmgelegt. Sogar auf Hawaii fiel die Straßenbeleuchtung aus, obwohl das um die 1300 Kilometer weit weg war von dem Ort, wo die Bombe gezündet wurde. Also hat wirklich eine sehr große Ausbreitung dann.
Kann man denn irgendwie einschätzen, wie wahrscheinlich das ist, dass Nordkorea jetzt tatsächlich so ein EMP einsetzen könnte, um eben Südkorea oder vielleicht auch Teile der USA lahmzulegen?
Also Kim Jong-un, der Staatsführer, da hat einiges an Raketen und Bomben ja getestet in letzter Zeit. Also hat er vielleicht die Technik dazu. Aber Atomwaffenexperte Hans-Joachim Schmidt, der glaubt, dass es trotzdem nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Kim Jong-un diese Waffen tatsächlich einsetzt, weil die USA das wahrscheinlich wie so einen klassischen Nuklearangriff werten würden.
Also Nordkorea müsste dann mit einem Gegenangriff der USA rechnen, und vor diesem Hintergrund dürfte das die Nordkoreaner, die ihre Risiken sehr genau kalkulieren, sehr wahrscheinlich doch abschrecken.
Einige südkoreanische Banken und Behörden überlegen gerade, wichtige Daten ins Ausland zu bringen und dort zu speichern, weil sie fürchten, dass Nordkorea diese mit einem sogenannten elektromagnetischen Puls zerstören könnte. Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Johannes Doppelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eigentlich klingt das doch erstmal ganz gut und auch sinnvoll. Eine neue EU-weite Verordnung für Bioprodukte. Ab 2020 sollen in der ganzen EU dieselben Standards gelten für Bio-Lebensmittel. Warum nicht? Allerdings, und jetzt kommt eben schon wieder ein Aber, haben die deutschen Landwirtschaftsminister der Bundesländer große Bedenken. Und die gehen sogar so weit, dass sie diese Öko-Verordnung der EU ablehnen. Und sie wollen auch nicht, dass die Bundesregierung da mitspielt. Was heißt das jetzt übersetzt? Also, dass Deutschland gegen Bio ist, oder ist das auch Quatsch? Georg Ehring ist unser Redakteur für Umweltthemen, der kann uns das besser erklären und einordnen. Georg, wie haben die Minister das denn heute begründet?
Ja, mit relativ scharfen Worten. Christian Meyer, der Landwirtschaftsminister von Niedersachsen, sprach von einer Farce. Es würde den Biobauern mehr Bürokratie aufbürden. Es würden Dinge wieder erlaubt, wie beispielsweise das Schnäbelkürzen bei Legehennen, was die Biobranche hierzulande ablehnt. Im Hintergrund steht aber wohl vor allem ein Streit um Grenzwerte, um Pestizidrückstände beispielsweise in Bio-Lebensmitteln.
Wen wollen denn jetzt die deutschen Landwirtschaftsminister vor allen Dingen schützen? Also geht es ihnen wirklich um die Umwelt? Geht es ihnen um die Landwirte? Geht es ihnen vielleicht noch um was ganz anderes?
Die deutschen Landwirtschaftsminister wollen vor allem die Landwirte schützen. Und zwar geht es ihnen darum, dass sie sagen, die EU-Öko-Verordnung könnte dazu führen, dass Landwirte verantwortlich gemacht werden für Verunreinigungen, für die sie gar nichts kommen, weil die beispielsweise vom Nachbarhof kommen, wenn Pestizide durch den Wind auf das Biofeld abgedriftet werden, die eigentlich für das konventionelle Feld nebenan vorgesehen waren. Es gibt auch Berichte, dass solche Pestizide teilweise über Kilometer transportiert worden sind. Da sagen die Landwirtschaftsminister, da kann man die Bauern nicht für verantwortlich machen. In der aktuellen Form ist der Entwurf da schon ein ganzes Stück abgeschwächt worden. Ursprünglich hat die EU-Kommission vorgeschlagen gehabt, es wird gemessen, wenn es pestizidbelastet ist, dann kann es nicht mehr als Bio verkauft werden. Jetzt ist das etwas schwammiger formuliert. Es ist, wenn eine bestimmte Belastung gefunden wird, ist das Anlass zu weiteren Kontrollen, unter Umständen zu Warensperrungen. Und da muss man den Ursachen nachgehen. Und die Position vor allem der Öko-Lebensmittelbranche bei uns ist, wir bekommen dadurch Unfrieden in den Dörfern. Konventionelle Bauern und Biobauern geraten in Streit miteinander. Und der Biobauer kann nur für das verantwortlich gemacht werden, was er selber getan hat. Das heißt Prozesskontrollen. Es wird kontrolliert, dass er keine Pestizide zum Beispiel eingekauft hat. Es wird kontrolliert, dass das Saatgut aus ökologischer Landwirtschaft stammt und so weiter. Aber wenn der Wind so weht, dass doch was am Ende in der Ernte ist, dann kann man den Bauern nicht verantwortlich machen. Und bei dieser Linie bleiben die Landwirtschaftsminister.
Was sagt denn jetzt Brüssel dazu? Also ich meine, die haben ja jetzt jahrelang an so einer Neuregelung gefeilt. Was sind denn die Argumente aus deren Sicht für diese Bio-Verordnung?
Das sind die Verbrauchererwartungen. Die Europäische Union, die EU-Kommission hat es sehr stark damit begründet, die Verbraucher erwarten von einem Bio-Lebensmittel, dass es weniger belastet ist oder möglichst gar nicht belastet ist und weniger als konventionelle Lebensmittel. Und wenn man nur auf den Prozess guckt, dann kann man nicht garantieren, dass diese Erwartung erfüllt wird. Es ist zwar bei Tests immer wieder so, dass Bio-Lebensmittel sehr viel weniger mit Pestiziden belastet sind im Allgemeinen als konventionelle Lebensmittel, aber erstens bleiben beide meistens unter den Grenzwerten und zwar weit unter den Grenzwerten und im Einzelfall kann es sogar auch mal umgekehrt sein und das war ein Kernpunkt bei der Forderung nach einer Reform. Dazu kam, die Biobranche ist heute eine ganz andere Branche als vor 10 Jahren. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln hat sich vervielfacht, das sind viel größere Betriebe und da sind einfach eine ganze Reihe von Vorschriften, die nicht mehr aktuell sind. Und es gab Kritik daran, dass zum Beispiel in diversen ausländischen Betrieben oder ausländischen Anbaugebieten die Biokontrollen nicht vergleichbar seien mit denen bei uns. Da müsse man einheitliche Standards schaffen. Auch das schafft natürlich die Kontrolle auf Pestizidrückstände, weil die ist zweifelsfrei möglich. Wie vor Ort gewirtschaftet worden ist, beispielsweise in China oder in Afrika, das ist viel schwerer zu kontrollieren.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Öko-Verordnung? Also falls Deutschland wirklich nicht zustimmt, dann zieht sich das wieder über Jahre.
Dann zieht sich das. Es gab eine Einigung erstmal in den Gesprächen zwischen Parlament, EU-Kommission und Landwirtschaftsministern in diesem Sommer. Aber das ist noch nicht endgültig. Es geht jetzt durch die Länder. Es muss dann noch endgültig in allen Institutionen abgestimmt werden. Und es sieht so aus, dass Deutschland das Paket wieder aufschnürt und dann kann es noch dauern.
Die Landwirtschaftsminister aus Deutschland sind gegen die neue EU-Öko-Verordnung. Welche Gründe sie haben, was die EU mit dieser Verordnung eigentlich will, das hat uns Georg Ehring erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ach ja, es ist aber auch ein Elend, ne? Wenn man so 15, 16 ist, sieht man ehrlich gesagt nicht immer so richtig geil aus. Also Scheißfrisur, Pickel, Zahnspange und was sonst noch so dazu kommt. Also es geht tatsächlich schöner. Manchmal kann man ja auch selber überhaupt gar nichts dafür. Was aber lustig ist an dieser Stelle, auf Twitter gibt es im Moment so ganz viele alte Teenie-Fotos von Promis, die Promis selber von sich posten und einige sehen dann wirklich auch so aus, Potschnitt, Pickel, Zahnspange. Hintergrund ist eine Spendenaktion und zwar für die Hurricane-Opfer in Puerto Rico. Johannes Döbbelt, unser Reporter, wie ist es zu dieser Spendenaktion gekommen?
Das scheint tatsächlich ein spontaner Einfall gewesen zu sein aus einer TV-Show, der sich dann so ein bisschen verselbstständigt hat. Also der Schauspieler Nick Kroll, der war zu Gast in der US-Late-Night-Show Late Show mit Stephen Colbert, das ist da der Moderator. Und eigentlich wollte Nick Kroll für seine neue Serie werben, die er gemacht hat, in der es auch um das Thema Pubertät geht, so eine animierte Zeichentrickserie. Und er hatte dann auch ein Foto von sich dabei mit 13 Jahren und da sah er tatsächlich ziemlich lustig aus mit so einem viel zu großen Anzug und so, was er irgendwie, wo er sich schick machen musste für das Schulfoto.
Dann halt so aufzieht,
genau.
Ne?
Und dann hatte andere, das war noch geplant, der Teil, die haben dann andere Promis dazu aufgerufen, ebenfalls ja so unangenehme Teenie-Fotos von sich zu posten unter dem Hashtag PuberMe. Und dann hatte aber Stephen Colbert, so, das sah wirklich recht spontan aus zumindest, noch einen Einfall, weil er hat sich gedacht, wie macht man das denn ein bisschen attraktiver, sodass die Promis auch wirklich posten. Er hat dann gesagt, er hat so eine Stiftung und er spendet dann für jedes peinliche Teenie-Foto, das ein Promi von sich selbst postet, soll diese Stiftung von Stephen Colbert $1,000 für die Hurricane-Opfer in Puerto Rico spenden.
For every celebrity that puts up a puberty picture of when they're 13 and put up hashtag PuberMe, and I'll decide what a celebrity is, thank you. I'll give a donation from the American Dream Ice Cream Fund, and it's really dependent on how many people do it because I only have so much money in the fund.
And I will match that.
Ja, und es hat funktioniert, oder was? Also haben schon viele mitgemacht?
Ja, schon einige zumindest. Also sind jetzt noch nicht so die ganz großen Namen dabei aus Hollywood oder aus dem Musikbusiness oder so, hätte ich jetzt gedacht. Aber immerhin Lena Dunham zum Beispiel ist dabei. Die hat so ein Jugendfoto von sich mit einer Katze im Arm. Nicht so richtig peinlich, finde ich. Aber immerhin ein Pickel drauf zu sehen. Das war schon so das Pubertätsmäßigste. Dann Talkshow-Legende Larry King ist dabei als 10-Jähriger, noch in Schwarz-Weiß. Noch ein Talkshow-Moderator Conan O'Brien, so als ganz rothaariger Junge mit ganz vielen Sommer Sprossen im Gesicht. Also jetzt noch nicht super bekannte Promis aus den USA, aber kann ja noch kommen, würde ich mal sagen. Und Stephen Colbert, der das Ganze ja ins Leben gerufen hat, der ist auch wohl ziemlich großzügig mit den Spenden jetzt seiner Stiftung, hat mittlerweile nämlich auch ein paar Nicht-Promis, also Normalos wie du und ich, die jetzt bei der Aktion auch mitgemacht haben, da hat er auch gesagt, ja komm, meinetwegen, das ist jetzt auch ein Promi, spende ich nochmal $1,000.
Promis aus den USA posten gerade auf Twitter ihre, naja, mehr oder weniger peinlichen Teenie-Fotos. Dahinter steckt eine Spendenaktion für die Hurricane-Opfer in Puerto Rico.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und diese Scratches hier, die schafft man einfach nur mit Vinyl. Und natürlich auch nur dann, wenn man richtig, richtig gut ist, so wie DJ Angelo. Das ist der Typ, der gerade auflegt. Ich muss wirklich sofort immer anfangen, mit dem Kopf zu nicken. Am Sonntag ist die DJ-Weltmeisterschaft DMC in London und seit 10 Jahren ist auch mal wieder ein DJ aus Deutschland dabei, nämlich DJ Robert Smith aus Berlin. Und der will natürlich versuchen, der Beste unter den besten DJs zu werden, ist ja wohl ganz klar. Wie er das schaffen möchte, hat er unserer Reporterin Magdalena Bienert gezeigt. Die hat ihn zu Hause besucht, selbstverständlich wo? Na klar, an den Turntables.
Ich versuche eher funky zu sein als mechanisch oder ich surfe den Beat, anstatt einfach durchzurattern wie eine Bohrmaschine und irgendwie das gar nicht zu spüren, was da eigentlich passiert noch in der Musik, sondern ich will eigentlich mit der Musik eins sein und wie ein anderer Musiker einfach mich einfügen und manchmal weniger ist mehr und dann aber jetzt solo und dann ab geht's.
Rick Strako, a.k.a. Robert Smith, lässt seine Finger vom linken zum rechten Plattenspieler fliegen, hin und her und dann wieder blitzschnelle Action am Crossfader des Mixers. Seine langen Haare fliegen mit. Er übt sein 6-minütiges Set für London. Der 36-jährige Ur-Berliner liebt Schallplatten, seit er klein ist.
Diese Liebe zum Vinyl hatte ich schon damals, als ich die Kinderplatten gehört habe auf dem elterlichen Schallplattenspieler und war irgendwie damals schon fasziniert und habe da rumgespielt und Platte auf 45 und schneller laufen lassen und lustige Figuren auf die Platte gelegt und die haben sich gedreht und da habe ich mich gefreut und ja, irgendwann wurde ich dann infiziert, als ich den ersten Hip-Hop-Film quasi gesehen habe, House Party mit Kid & Play. Und dann dachte ich, das ist ja geil, was machen die denn da?
Das wollte Rick auch. Seit 20 Jahren vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht auflegt. Lange hat er sich gegen DJ-Software-Programme gesträubt. Aber gerade für die Gigs außer Landes macht es einfach keinen Sinn mehr, einen riesigen Plattenkoffer mitzuschleppen. Und außerdem ist das Partypublikum oft ziemlich ignorant gegenüber seiner Kunst.
Denen ist es egal und die fragen, ob sie bei dir einen Drink bestellen können, ja, oder die Jacke abgeben können oder fragen, hast du nicht den und den Song? Wie, du bist doch DJ, muss man noch haben. Kannst du den nicht runterladen? Ansonsten hier, ich gebe dir mein Telefon. Also ist dreist und einfach unverschämt und deswegen, da geht so ein bisschen die Kultur flöten und dass es den Leuten auch irgendwie egal ist, mit was oder wie du auflegst, das ist halt einfach ein bisschen schade. So.
Zusammen mit dem Rapper Maxwell Smart ist er Smith & Smart, eine vom Aussterben bedrohte Spezies von Band, deren Herzen Oldschool schlagen.
Beastie Boys, das war ja natürlich auch nochmal, also Mixmaster Mike, das war ja dann einfach der Alien, der DJ-Alien, wo du denkst, da ist alles vorbei. Und wie die halt auch zusammen agiert haben und das war einfach, das wollte ich auch machen so. Deswegen mache ich das immer noch, auch mit Smith & Smart, dann sind wir so die Letzten, die das noch in dem Stil fahren. DJ, MC Zusammenspiel, Cutten, Freestyle, Auflegen, die Leute richtig wild machen mit unserer Kunst.
Es ist an der Zeit, jetzt abzugehen. Schnell, dass ihr den Arsch bewegt, alle eure Haare geht.
Komm, komm her und dein Genick weiß, was geht.
Weißt du wirklich, bist du sicher?
Ja, 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 ja.
Sein Bandkollege war es auch, der ihm den Namen Robert Smith verpasst hat. Nämlich, als sie sich nach einer durchfeierten Nacht blass gegenübergestanden haben.
Klingel bei ihm, er macht die Tür auf und denkt so, hast du sie nicht mehr alle? Ey, guck mal auf die Uhr irgendwie, wie spät es ist. Weißt du übrigens, wie du aussiehst? Du siehst aus wie Robert Smith. Und dann habe ich gesagt, wer ist das denn? Also, dann hat er gesagt, warte mal hier. Hat 2 The Cure-Platten rausgekramt, mir gegeben. So, hier, das hörst du dir jetzt mal an. Auf Wiedersehen, ich will jetzt schlafen und dann unterhalten wir uns weiter.
DJ Robert Smith, mit den besten Cards, mit den
Bei der DMC World DJ Championship am Sonntag in London wird Robert Smith sich treu bleiben und ein eher oldschooliges Set abliefern. Wenn man sich den amtierenden Champion aus Japan anschaut, ein krasser Kontrast.
Er macht schon eine gute Show, also das ist auch alles sehr sauber, das ist natürlich krass. Du siehst halt, die Platte läuft immer nur vorwärts und es wird halt nicht mehr irgendwie so auf den Punkt zurückgedreht, so mit dem Material, wie man früher einfach gearbeitet hat, mit dem Arbeiten, was man halt hat, alles so vorproduziert in einer Linie. Und das ist natürlich der Show-Effekt, wo es krass aussieht und sich krass anhört, aber du kannst aber nicht nachvollziehen, was ist davon jetzt eigentlich echt? Was ist Fake vielleicht auch?
Aber er hat gewonnen.
Er hat gewonnen, na klar hat er gewonnen. Na, ist auch super. Ich bin ja auch eine alte Socke. Also ich habe ja einfach noch eine ganz andere Vorstellung von DMC als er. So, wie gesagt, das ist die neue Generation. Ich komme da wirklich als Oldie an sozusagen und will jetzt das Feld von hinten nochmal aufrollen.
10 Jahre war kein Deutscher mehr im internationalen Wettbewerb dabei. Jetzt kommt es auf die Jury an. Tickt die auch oldschool?
Meine Stimme hätte er natürlich, würde DJ Robert Smith ehrlich gesagt unheimlich gerne mal kennenlernen. Super sympathischer Typ. Er ist gerade deutscher DJ-Meister geworden und morgen fliegt er dann zur DJ-Weltmeisterschaft nach London. Und von dieser Stelle aus natürlich alle zur Verfügung stehenden Daumen gedrückt. Ich zähle nochmal nach. Bei mir sind es 2, aber ihr könnt ja mitdrücken, ne?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und wir haben ja schon mal gesprochen, und zwar gestern, über 1,5 Kilogramm sündhaft teure Walkotze, auch Ambra genannt. Die haben ja 2 Männer an einem Strand auf Mallorca gefunden. Vermutlich ist das ganze Ding mehrere 10.000 Euro wert. So, und heute gibt's Neuigkeiten. Unser Reporter Johannes Döbbelt, bevor wir dazu kommen, sagt doch nochmal kurz, also wie ist jetzt dieser Fund abgelaufen? Die beiden am Strand und auf einmal lag der Klops da.
Genau, die beiden waren ja einmal dieser Pizzabäcker aus Andalusien, der aber auf Mallorca arbeitet und ein Freund von ihm. Und die haben dann 2 so Brocken gefunden, feste Brocken, also es ist dann nicht mehr so flüssige Kotze oder so, sondern wirklich so ein Stück. Ein großer und ein kleiner Brocken, sieht ganz unscheinbar aus, gräulich, soll aber eben dieses teure Ambra sein tatsächlich. Und das kommt von Pottwalen, nur die kotzen das ab und zu mal aus, aber nur in ganz seltenen Fällen findet man das wirklich am Strand. Auf den Balearen soll das noch nie der Fall gewesen sein. Früher wurde dieses Ambra oft für Parfüms verwendet, heute nur noch für ganz wenige, ganz teure Parfums. Und das zeigt auch schon, das Zeug ist sehr, sehr viel wert. Also so genaue Preise rauszufinden ist schwierig, aber diese 1,5 Kilo, die könnten schon bis zu 100.000 Euro wert sein. Und die beiden hätten auch wohl schon einen Käufer. Einen Preis kenne ich jetzt nicht, den die ausgemacht haben, aber es würde jemand kaufen.
Gut. Jetzt haben die sich vielleicht auch schon ein bisschen gefreut, weil sie gemerkt haben, ja, können wir ein bisschen Geld mitmachen. Aber eventuell zu früh gefreut. Warum?
Weil sie die beiden Walkotze-Klumpen wahrscheinlich nicht behalten dürfen. Hm. Das ist das Blöde. Also der Pottwal, von dem das Ganze ja kommt, ist ein geschütztes Tier. Und deshalb ist auch alles geschützt, was von ihm stammt. Und wenn es auch nur seine Kotze ist, ne? Das ist, dann darfst du nicht nehmen und weiterverkaufen. Also das ist zumindest die Einschätzung des spanischen Biologen Xema Brotons, den die Mallorca-Zeitung in ihrem Bericht zitiert. Der sagt, wahrscheinlich darf man es nicht behalten. Wie es jetzt ausgeht, müssen wir mal abwarten.
Die beiden Männer, die 2 wertvolle Ambra-Klumpen auf Mallorca gefunden haben, dürfen diese vielleicht nicht behalten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Überall in Europa schnelles Internet. Ja, das wäre toll. Nur wenn es innerhalb eines Landes schon nicht klappt, so wie bei uns in Deutschland, wie soll das denn dann bitteschön für ganz Europa funktionieren? Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich ja gerade in Tallinn in Estland zum EU-Gipfel. Und eins der großen Themen ist die Digitalisierung. Europa darf nicht zurückfallen. Darin sind sich auf jeden Fall schon mal Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland einig. Wie das konkret aussehen soll, ich frage nach bei unserer Korrespondentin in Tallinn, Bettina Klein. Bettina, die EU will verschiedene Themen rund ums Netz und Digitalisierung ja jetzt erarbeiten. Was sind denn die Ideen und Vorschläge?
Ja, das ist schon bemerkenswert, wenn die deutsche Bundeskanzlerin selbst zugibt, in diesem und jenem Bereich ist Europa eben nicht Weltmeister. Und die hat sich heute wirklich auch relativ beeindruckt gezeigt von dem, was sie hier gehört hat. Estland hat also keine Mühen gescheut, hier wirklich Prominenz auch aufzufahren und das ganze Thema sehr gut abzubilden und zunächst mal die Fakten, die Fragen und die Themen hier einfach vorzustellen, worum es dabei geht. Natürlich, Sie haben es angesprochen, ein wichtiger Punkt, der Ausbau des Internets. Schnelles Internet, davon träumen auch in Deutschland Menschen in einigen Regionen noch. Da gibt es innerhalb unseres sehr reichen Landes große Unterschiede. In Europa ist das umso mehr noch so. Also die klare Aussage heute, es soll mehr investiert werden dafür. Und das ist ja ein informeller Gipfel hier heute gewesen. Das heißt, da werden keine Beschlüsse gefasst. Die werden den Staats- und Regierungschefs noch einmal vorgelegt. Aber ich glaube, hier ist ein Bewusstsein dafür entstanden, dass da Handlungsbedarf ist. Und zwar, dass man auch Geld in die Hand nehmen muss. Das ist das eine. Dann auch das Thema Ausgestaltung des Binnenmarktes, dann auch Forschung und Entwicklung künstlicher Intelligenz. Da sagt die Physikerin Angela Merkel, da sind unsere Investitionen weit hinter denen von China und den USA zurück. Also man hat durchaus doch auch hier aus Deutschland Selbstkritisches gehört, wie gesagt auf europäischer Ebene, wenn man sich dann abstimmen eben bei einem Gipfel, wenn dann auch Beschlüsse gefasst werden können. Und insgesamt ist dieser ganze Bereich des Internets, der Technologie, der Entwicklung so umfassend und es ist ein solcher Umbruch auch für alle Gesellschaften. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Dinge, die da zu besprechen sind und weiterzuentwickeln sind. Und Estland, die estnische Ratspräsidentschaft, hat versucht, mit solchem speziellen Digitalgipfel, wie sie es eben heute veranstaltet haben, das ein Stück nach vorn zu bringen. Und das scheint mir doch in Ansätzen zunächst mal gelungen.
Jetzt war das ja auch das erste Aufeinandertreffen von Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron, nachdem er in dieser Woche ja seine Rede gehalten hat, welche Visionen er zur Zukunft Europas hat. Wie ist denn jetzt dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden verlaufen?
Ja, interessant. Ne? Also wir waren natürlich alle nicht dabei. Wir mussten das hinterher sozusagen uns berichten lassen, wie das war. Es gab ja gestern dieses spannende Abendessen, ein Dinner mehrere Stunden lang von allen Staats- und Regierungschefs. Vorher hatten sich Merkel und Macron schon getroffen und wie wir gehört haben, auch hinterher noch. Es war spät in der Nacht, weil sie nämlich im gleichen Hotel gewohnt haben, zumindest zusammen mit vielen anderen Delegationen. Also so ein Gipfel außerhalb von Brüssel bietet dann tatsächlich die Gelegenheit, sich wirklich auch nochmal informell und ganz menschlich da auszutauschen. Ja, und es wurde ja viel spekuliert darüber, ist das jetzt ein Konkurrenzverhältnis? Wie weit geht Merkel da mit den Vorschlägen von Macron? Wir wissen, im Detail gibt es da doch Meinungsunterschiede, was sie angeht, was aber auch mögliche Koalitionspartner wie FDP und Grüne angeht, bei Fragen der Eurozone jetzt zum Beispiel. Natürlich hat man versucht, hier das Gemeinsame herauszustellen. Und es wurde doch auch ausgedrückt, dass man eine so positive Stimmung schon lange nicht mehr erlebt hat bei den Staats- und Regierungschefs und dass man diesen Impuls jetzt nutzen will, auch den Impuls der Vorschläge von Macron und Juncker, um jetzt in den nächsten anderthalb Jahren konkret weiterzukommen bei bestimmten Schritten. Also das war die große Überschrift hier und weniger jetzt mögliche Meinungsunterschiede oder möglicherweise, dass Macron, wie The Economist auf dem Titelbild der neuen Ausgabe hat, dass sozusagen Merkels Licht da etwas verblasst, seitdem der neue französische Präsident so sehr im Scheinwerferlicht steht. Also ich glaube, aus Sicht der europäischen Staaten braucht man beide.
Bettina, sag uns noch ganz kurz zum Schluss, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist ein informelles Treffen da in Tallinn. Was heißt das eigentlich genau? Was machen die denn dann?
Also informell heißt im EU-Sprech, das ist ein Gipfel, der nicht in Brüssel stattfindet, sondern in dem jeweiligen Land, das gerade die Ratspräsidentschaft hat, im Augenblick also Estland, Tallinn ist die Hauptstadt. Und informell heißt rein technisch eben, dass keine Beschlüsse gefasst werden. Ja, also man tauscht sich aus, man debattiert, man nutzt das eben veröffentlicht vielleicht auch das eine oder andere Papier dazu, aber es werden keine Beschlüsse gefasst. Das muss man immer sagen, wenn nach Ergebnissen gefragt wird. Ja, also ein Ergebnis kann in einer guten Stimmung liegen oder einer Absichtserklärung. Aber hier wird quasi nichts formal vorangebracht. Dazu dient dann der nächste Gipfel, der ist Ende Oktober, dann in Brüssel und dann sind auch alle entscheidungsbefugt und fähig und dann kann das ein oder andere möglicherweise auch umgesetzt werden.
Heute sprechen die EU-Vertreter in Tallinn unter anderem über das Thema Digitalisierung. Infos und Hintergründe dazu von unserer Korrespondentin Bettina Klein.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Jetzt mit unserem Best-of-Wissensnachrichten und das bekommt ihr von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Der US-Unternehmer Elon Musk ist bekannt für seine überdimensionalen Großprojekte. Jetzt hat er wieder neue vorgestellt. Musk will in 7 Jahren Menschen auf den Mars schicken. In 5 Jahren soll schon mal technische Ausrüstung dorthin gebracht werden, die es möglich machen soll, dass Menschen auf dem Mars überleben. Musk sagte, die Pläne gäbe es schon länger, jetzt sei aber ein Weg gefunden worden, das alles auch zu finanzieren. Aber könnten Menschen auf dem Mars wirklich überleben? Allein die Reise dorthin dürfte ein 1/2 Jahr dauern. Auch wenn der Mars der Erde recht ähnlich ist, ist das Klima dort eher unfreundlich. Auf dem Mars wird es bis zu minus 133 Grad Celsius kalt. Und die Weltallstrahlung ist wesentlich höher als auf der Erde. Die Schwerelosigkeit würde außerdem langfristig Muskeln, Knochen und Kreislauf schwächen und das Risiko ist hoch, dass sich unter den Marsbewohnern Krankheiten schnell verbreiten. Ein Hauptproblem ist auch, woher die Bewohner ihr Essen bekommen. Lebensmittel anbauen ist nämlich äußerst schwierig. Es gibt aber schon viele wissenschaftliche Projekte, die das testen. Wie toll wäre es, wenn wir wüssten, Surfen und Telefonieren ist sicher, niemand liest oder hört mit. Forscher aus China und Österreich hatten sich zusammengetan und gemeinsam eine Methode entwickelt, wie Kommunikation abhörsicherer wird. Sie beruht auf Quantentechnologie und der Vorteil dabei ist, wenn sich jemand in die Kommunikation einhackt, dann wird das sofort entdeckt. Die Forscher sagen, dass die Quantenverschlüsselung Kommunikation mindestens 1 Million Mal sicherer machen könnte. Und jetzt haben die Wissenschaftler ihre Methode zum ersten Mal öffentlich getestet. Die Präsidenten der chinesischen und der österreichischen Wissenschaftsakademien haben ein Videotelefonat zwischen Peking und Wien geführt. Und sie haben Bilder verschickt. Die Kommunikation lief über einen Satelliten, den China letztes Jahr ins All gebracht hatte. Dreckige Wäsche neben dem Bett liegen lassen? Keine gute Idee. Damit bereitet man Bettwanzen quasi ein Festmahl. Das schreiben britische Forscher im Fachmagazin Scientific Reports. Sie haben für ihre Untersuchung Taschen in einen Raum mit frisch gefütterten Bettwanzen gestellt. In der einen Hälfte der Taschen war frische Wäsche, in der anderen Klamotten, die einen 1/2 Tag getragen waren. 4 Tage später guckten sie nach und fanden die meisten Bettwanzen in den Taschen mit der schmutzigen Wäsche. Bettwanzen werden vom Geruch schlafender Menschen angezogen. Schmutzige Wäsche scheint aber ähnlich attraktiv zu sein, so die Forscher. Sie sehen darin die Erklärung, warum Bettwanzen sich so schnell verbreiten, obwohl sie keine Flügel haben. Sie reisen als blinde Passagiere in getragener Kleidung mit. Ihr Tipp deshalb, vor allem in Hotels und auf Reisen, die getragene Wäsche weit weg vom Bett ablegen.
Deutschlandfunk Nova.
So, und jetzt bitte aufpassen, sonst verpasst ihr nämlich was, und zwar am Wochenende. Eine Entscheidung, nach der ihr vielleicht noch genauer aufs Etikett guckt, wenn ihr euch eine Tafel Schokolade kauft oder einen Joghurt oder eine Limo. Denn am Wochenende fällt in der EU die Zuckerquote. Und das nach fast 50 Jahren. Der Zuckermarkt war nämlich sehr lange sehr übersichtlich, weil die Preise festgelegt gewesen sind und die Mengen auch, die produziert und verkauft werden durften. Damit ist dann also ab dem Wochenende Schluss. Was das generell für uns bedeutet, also generell und für uns, so rum ist es richtig, das habe ich geklärt mit unserem Reporter Sebastian Moritz. Sebastian, wie war die Zuckerquote denn eigentlich bis jetzt geregelt?
Die Zuckerquote, die hat bisher geregelt, wie viel Zucker die Betriebe in der EU zu welchem Preis verkaufen konnten. Das hat schon ein bisschen an Planwirtschaft erinnert. Jede Zuckerfabrik wusste genau, wie viel Zucker sie maximal produzieren durfte. Und als Konsequenz wusste auch jeder Landwirt, wie viele Zuckerrüben er anbauen musste. Das waren ziemlich starre Strukturen und es gab praktisch keinen Wettbewerb. Damit ist nun Schluss. Die Zuckerfabriken dürfen so viel Zucker produzieren, wie sie möchten. Und wer das am günstigsten schafft, der wird seinen Zucker am ehesten los. Außerdem dürfen die Zuckerfabriken so viel exportieren, wie sie möchten. Auch da gab es bisher Grenzen. Für die effizienten Landwirte und Fabriken ist das Ende der Quote also eine Chance. Sie können mehr produzieren, für weniger effiziente Betriebe eher ein Risiko, weil sie dem Wettbewerb nicht standhalten werden. Das Ergebnis werden aber wohl niedrigere Preise sein.
Gut, niedrigere Preise. Bedeutet das zum Beispiel auch, dass die Tafel Schokolade im Supermarkt dann auch ein bisschen billiger wird?
Da muss ich dich leider enttäuschen, da wird sich vermutlich nichts ändern. Auf dem Weltmarkt werden die Zuckerpreise zwar voraussichtlich sinken, bei uns Verbrauchern wird davon aber wohl wenig bis gar nichts ankommen, sagt Günther Tissen von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker.
Bei verarbeiteten Lebensmitteln muss man eben mal sehen, wie hoch der Rohstoffwert eigentlich an einem Endprodukt ist. Und der ist in der Regel im wenige Cent-Bereich. Und wenn da der Preis um 10 oder 20% beim Zucker hoch oder runter geht, das ist normalerweise für den Endverbraucher eigentlich kaum wahrnehmbar.
Mal eine kleine Beispielrechnung. Wenn die Tonne Zucker jetzt statt 500 Euro vielleicht nur noch 400 Euro kostet, dann wird die Tafel Schokolade in der Herstellung nicht mal einen Cent günstiger. Das sparen am Ende dann wohl nicht wir Verbraucher, sondern wohl eher die Lebensmittelindustrie.
Mit dieser Zuckerquote endet ja jetzt auch die sogenannte Isoglucosequote. Und das ist so ein Ding, da warnen viele Ernährungswissenschaftler vor. Was hat es mit dieser Isoglucose und der Quote auf sich?
Isoglucose, das ist ein industriell hergestelltes Gemisch aus Weizenstärke und vor allem Maisstärke. Das kann man sich ähnlich wie Zuckersirup vorstellen. Dieser Sirup gilt praktisch als Konkurrenz zum Zucker. In der Europäischen Union kam Isoglucose bisher kaum zum Einsatz. Sie durfte maximal 5% vom Gesamtmarkt ausmachen. Diese Regel war als Schutz für die Zuckerindustrie gedacht. Zum 1. Oktober fällt die Quote aber und das heißt, das Süßungsmittel kann völlig unbegrenzt in unseren Lebensmitteln landen. Und die Industrie hat auch durchaus einen Anreiz, Isoglucose einzusetzen, denn sie ist deutlich günstiger als Zucker. Die EU-Kommission, sie schätzt, dass der Anteil der Isoglucose am Gesamtmarkt verdoppeln wird.
Und das ist jetzt weshalb so schlimm?
Ja, komplett erforscht sind die gesundheitlichen Folgen der Isoglucose noch nicht. Sie ist aber sehr umstritten. Das Problem, Isoglucose besteht zu einem großen Teil aus Fructose, also Fruchtzucker. Das klingt erstmal gesund, genau das Gegenteil ist aber wohl der Fall, denn Fructose löst anders als Glucose, also Traubenzucker, kein Sättigungsgefühl aus. Wenn dieses Sättigungsgefühl fehlt, dann können wir essen und essen, ohne dass wir spüren, dass es genug ist. Deshalb gelten gerade Kinder als gefährdet. Ein weiteres Problem ist, dass Fructose in der Leber landet und dort verstoffwechselt wird. Es entstehen Fettabbauprodukte, die in der Leber gespeichert werden. Es droht eine Fettleber und das kann am Ende auch zu Diabetes führen.
Woran erkennen wir denn dann, dass Isoglucose in unseren Lebensmitteln überhaupt drinsteckt, dass das verarbeitet worden ist?
Das ist leider gar nicht so einfach. In der Nährwerttabelle auf den Lebensmittelverpackungen steht erstmal einfach nur Zucker. Isoglucose taucht dann erst in der genauen Zutatenliste auf, ist aber auch dort nicht immer so leicht zu erkennen. Oft ist sie als Glucose-Fructose-Sirup oder umgekehrt als Fructose-Glucose-Sirup gekennzeichnet. Verbraucherfreundlich ist das sicherlich alles nicht. Unterm Strich sollte man aber ohnehin im Hinterkopf behalten, weder Isoglucose noch der klassische Traubenzucker sind gesund. Das sind keine Grundnahrungsmittel, auf die unser Körper angewiesen ist. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 6 Teelöffel pro Tag. Das entspricht einem Glas Cola.
Nach fast 50 Jahren fällt also in der EU am Wochenende die Zuckerquote. Die Infos dazu hatte Sebastian Moritz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Frauen verdienen weniger als Männer, auch wenn sie die gleiche Arbeit machen. Das ist ja schon länger bekannt. Bei den Spitzenverdienern in den deutschen DAX-Unternehmen hat sich dieses Ungleichgewicht aber jetzt umgekehrt. Da verdienen die Frauen mehr als die Männer. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich die Zahlen nochmal angesehen dazu. Wo kommen die denn eigentlich her, diese Zahlen?
Das Ganze ist eine Untersuchung der Unternehmensberatung EY. Die haben sich angeschaut, wie viel verdienen die Vorstandsmitglieder in den 30 deutschen DAX-Unternehmen. Das sind, muss man erstmal dazu wissen, insgesamt 125 Männer und 18 Frauen, also schon ein ziemliches Ungleichgewicht, viel mehr Männer. Aber es kam tatsächlich raus, diese 18 Frauen, die in den Vorständen mitarbeiten, die verdienen im Schnitt tatsächlich mehr als die Männer. Oder andersrum, die Männer verdienen 5% weniger als die Frauen und vor knapp 2 Jahren war das noch anders. Also da haben die Männer mehr verdient. Allerdings muss man dazu sagen, die Vorstandsvorsitzenden, ne, also die Oberchefs im Unternehmen, die wurden bei der Untersuchung ausgeklammert, denn die verdienen ja nochmal eine ganze Ecke mehr als die anderen und das sind bei den 30 Unternehmen ausschließlich Männer. Da ist keine Frau dabei.
Und woran liegt das, dass die Frauen, naja, halt dann eben doch ein bisschen mehr verdienen?
Die Macher der Studie, die vermuten, die Konzerne wollen mehr Frauen als früher einfach in die Vorstände holen. Gibt ja schon lange die gesellschaftliche Diskussion darum, auch entsprechenden Druck auf die großen Unternehmen. Aber geeignete Kandidatinnen seien einfach knapp, sagen die Studienautoren. Und deswegen muss man eben die, die in Frage kommen, besser bezahlen, die Frauen, die in Frage kommen. Also knappes Angebot an weiblichen Arbeitskräften und demnach dann höhere Preise.
In den Vorständen der DAX-Unternehmen verdienen Frauen im Schnitt mehr als ihre männlichen Kollegen, aber es gibt nach wie vor deutlich mehr Männer in den Vorständen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Unternehmensberatung EY.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Bundestagswahlkampf hat uns ja ganz schön beschäftigt in den vergangenen Wochen, ne? Andere Nachrichten sind dadurch ein bisschen aus dem Fokus geraten. Dabei sind die natürlich immer noch aktuell und auch wichtig. So wie die Menschen, die als Geflüchtete in Griechenland ankommen. Das sind im Moment 200 pro Tag und damit doppelt so viele wie noch Anfang Juni. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Situation der 60.000 Asylsuchenden, die schon längere Zeit in Griechenland festsitzen. Unser Korrespondent Michael Lehmann war in den vergangenen Monaten in vielen Flüchtlingslagern in Griechenland und kann uns mehr zur Situation erklären. Michael, warum kommen denn jetzt überhaupt wieder mehr Geflüchtete nach Griechenland?
Das lag in den letzten Wochen vor allem am stabilen Sommerwetter. Es waren Temperaturen weit über 30 Grad, auch nachts sehr angenehm. Und das Meer war weitestgehend glatt. Also es waren sehr gute Bedingungen in Anführungszeichen. Die Grundvoraussetzungen waren da, dass man eben mit diesen Schlauchbooten wieder relativ sicher in See stechen konnte. Allerdings wissen wir ja auch, dass regelmäßig alle paar Wochen auch ein Unglück gemeldet wird. Denn diese Sicherheit, diese angeblich gute, ruhige Lage ist gefährlich insofern, als da trotzdem jederzeit was passieren kann. Aber das war sicherlich ein Grund für die steigenden Zahlen. Über die anderen Gründe müssen wir mutmaßen. Es wird gesagt, dass durchaus denkbar ist, dass es auf türkischer Seite zumindest leichte Ansagen immer mal wieder gibt. Lass doch ruhig mal wieder ein paar eher mehr durchschlupfen. Ob vielleicht auch die Regierung, also Erdogan höchst selbst, auch denken oder so handeln könnte, dass es eben besser ist, für die Türkei den Druck zu erhöhen im Rahmen dieses EU-Flüchtlingspaktes. Aber all das ist eine Mutmaßung und man kann es so oder so einschätzen.
Woher kommen die Menschen denn?
Die kommen hauptsächlich jetzt wieder in den letzten Wochen aus den klassischen Herkunftsländern, dort wo es übelste kriegerische Erlebnisse gibt für Familien und Kinder. Vor allem ein Grund, noch mal mehr drüber nachzudenken, endgültig die Heimat zu verlassen. Syrien, Irak und Afghanistan, die drei Hauptländer. Afrika, Schwarzafrika vor allem, war vor etwa einem Jahr so ein Peak. Da haben viele Menschen sich zusätzlich entschieden zu kommen. Das hat wohl aber jetzt eher wieder umgeswitcht auf diese Länder, die wir gerade eben erwähnt haben.
Und über welche Routen kommen die Menschen jetzt?
Es gibt da in erster Linie den Weg über die Ägäis, auf die Inseln, wo eben die sogenannten Hotspot-Registrierungen stattfinden. Und das ist auch bekannt, dass man sich inzwischen registrieren lassen muss, wenn man ein Asylverfahren will. Zum Beispiel auf Lesbos, auf Samos oder auf Kos sind mehrere Lager zur Registrierung eingerichtet worden. Und dann gibt es noch den Weg über Land, der ja nicht unbedingt weniger gefährlich ist, unabhängig vom Wetter. Es gibt im Nordosten den Grenzfluss zur Türkei, Evros. Und auch da sind manchmal nachts von Grenzschützern Flüchtlinge immer wieder aufgegriffen worden. Die anderen Routen, über die können wir nur spekulieren. Es gab ja schon im vergangenen Winter sogar Berichte von Flüchtlingen, die mit Erfrierungen in den nordgriechischen Bergen angetroffen wurden.
Dann lass uns noch mal über die Situation in den Lagern sprechen, von der du dir ja selber auch einen Eindruck gemacht hast. Hat sich da was zum Positiven verändert in den vergangenen 2 Jahren oder nicht?
Der Zeitraum von 2 Jahren, da würde ich sagen, es hat sich was durchaus verändert zum Positiven in einigen Lagern. Also auf Samos beispielsweise hat einfach der Druck nachgelassen und dann wurde aus einem schwer überfüllten Lager ein Lager, das zwar immer noch gefüllt ist, aber wo man halbwegs menschenwürdig vielleicht leben kann, wenn man mal von den verheerenden Wetterbedingungen immer wieder zur Regenzeit, speziell letzten Winter auch mit sehr viel Eis und Schnee absieht. Aber es gibt natürlich auch das höchst umstrittene Lager Moria auf Lesbos, wo jetzt wieder noch mal mehr Menschen ausharren müssen, oft über Monate. Und da sagen die Experten schon immer, dass es mehr als doppelt so viele Menschen sind, die eigentlich reinpassen würden. Und dementsprechend schlimm sind die Zustände dort. Dort haben auch die Sicherheitskräfte größte Mühe, einigermaßen alles unter Kontrolle zu halten. Es gab ja schlimme Szenen auch von Containern, die angezündet wurden aus Verzweiflung und aus Wut.
Welche Perspektiven haben die Menschen denn dann, also in diesen Lagern und jetzt auch mal auf längere mittelfristige Sicht gesehen?
Es gibt in einem Punkt insofern Entspannung, als Menschen, die in Familien leben, Mütter mit Kindern, Schwangere, in ein sogenanntes Relocation-Programm kommen. Da hat vor allem das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, sich einen großen Verdienst erworben, indem in der griechischen Bevölkerung die Bereitschaft jetzt größer ist, auch mal eine Privatwohnung an Flüchtlinge zu vermieten. Und da gab es wichtige, gute Umsiedlungsprojekte. Aber im Großen und Ganzen heißt die Perspektive für die allermeisten Menschen, dass sie eben nicht wissen, ob es noch 2-3 Monate dauert, bis sie erstmal ihr Asylverfahren eröffnet bekommen und was dann überhaupt danach passiert. Denn wir wissen ja alle, dass die Balkanroute dicht bleibt, dass es kaum andere Möglichkeiten gibt, das Land zu verlassen, in dem dann ein Asylbewerber anerkannt wird. Und die Aussicht, in diesem immer noch von der Krise schwer gebeutelten Land Griechenland leben zu müssen als Flüchtling, ist natürlich für viele Menschen keine Perspektive, keine wirkliche.
In Griechenland werden wieder deutlich mehr Flüchtlinge registriert als noch vor einigen Wochen. Michael Lehmann, unser Korrespondent, hat uns mehr über die Gründe erzählt und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Johannes Doppelt und ich wünschen ein 1A, tippitoppi, prima, spitzenmäßiges Wochenende. Oder Johannes...
Was soll da jetzt noch danach kommen? Das ist aber schwierig. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ganz schlicht.
Ganz genau. Ja. Und ich auch. Ich bin Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.